Ja, lieber Herr, darum bitte ich dich auch für heute. Es soll dir keins verloren gehen. Du Dank dafür. Amen. Ja, ich hoffe, ihr versteht das nicht als irgendwie chauvinistisch oder so, aber ehrlich gesagt bin ich gerade froh, keine Frau zu sein, ist vielleicht falsch, aber wenn ich jetzt geschminkt wäre sozusagen, ich wäre jetzt schon mittlerweile völlig zerlaufen. Von daher bin ich ganz froh, dass ich in der Regel ohne Kajal und sowas gut auskomme. Genau, nochmal zum Lied Karfreitag. Ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht so das erste Mal so in so einem Karfreitag-Gottesdienst seid, oder auch so zentrale christliche Botschaft, ist mir gerade so aufgefallen, wir singen dann ja manchmal auch so Sachen ohne Erklärung, ne? Und wenn dann irgendwie so ein Tier auf dem Thron sitzt und dann so angebetet wird, dann kann man natürlich schon mal denken, wow, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet und was hat das hier alles zu bedeuten? Und tatsächlich ist es so, mit der christlichen Botschaft, ich vergleiche das oft mit so einem Puzzle. Das sind so die unterschiedlichen Puzzleteile, die man so hat. Und es braucht tatsächlich so eine Zeit, bis der Heilige Geist einem hilft, das so zu sortieren, wie es am Ende denn so passt. Und es kann nicht nur einige Wochen, sondern auch einige Jahre so dauern. Also wenn ihr ab und zu mal was hört, wo ihr denkt, wo, da kann ich noch nicht mit, kein Problem, lasst euch Zeit. Kennt ihr das? Man hatte eine Begegnung, vielleicht sogar einen Streit mit einer Person und danach dachte man, entweder, Mensch, warum habe ich das überhaupt gesagt, hätte ich mal lieber den Mund gehalten. Oder andersrum, dass ich mir denke, oh, jetzt fällt mir ein, was ich eigentlich hätte sagen sollen. Und dann stand ich mal wieder aus dem Schlauch und habe kein Wort rausgekriegt. Und man fragt sich, Mensch, warum habe ich eigentlich bloß so reagiert? Hätte ich doch das irgendwie anders gemacht. Und besonders schwerwiegend ist das, wenn wir diese Person dann nicht mehr treffen, vielleicht für eine lange Zeit, weil man das dann nicht mehr klären kann. Oder noch schlimmer, wenn die Person sogar stirbt und man das dann tatsächlich dann gar nicht mehr so bereden kann. Und heute schauen wir uns Begegnungen von den unterschiedlichsten Menschen und Menschengruppen an, die entweder direkt mit Jesus Kontakt hatten und etwas zu ihm gesagt haben oder aber die etwas über Jesus gesagt haben, das letzte Mal, bevor er dann gestorben ist. Und wir gucken uns so an, was haben die so gesagt? Was für eine Haltung hatten sie so Gott gegenüber? Aber auch, dass wir uns überlegen, Mensch, wenn sie gewusst hätten, dass der denn stirbt und vielleicht dann auch sogar aufersteht, ob die dann nicht doch vielleicht etwas anderes gesagt hätten. Und das Ganze mündet dann zum Schluss in eine ganz einfache Frage an jeden und jede von euch. Was möchtest du heute Jesus sagen? Wir fangen an mit Pilatus, haben wir schon gerade gehört von Klaus, was er vorgelesen hat. Das war so ein lokaler Politiker und er hatte auch eine gewisse richterliche Gewalt. So in der damaligen Zeit war das mit dieser Gewaltentrennung, die wir heute so haben in der Demokratie, das war dann noch nicht so ausdifferenziert und der hatte halt so mehrere Ämter inne. Schauen wir mal an, was der so in Bezug auf Jesus gesagt hat. Es war Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr anlässlich des Passafestes einen Gefangenen freiließ, den das Volk bestimmen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher namens Barabbas im Gefängnis. Und als die Menge sich an diesem Morgen vor dem Haus von Pilatus versammelt hatte, fragte er sie, welchen soll ich für euch freilassen, Barabbas oder Jesus, den man auch den Christus nennt? Denn er wusste sehr wohl, dass sie Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Und dann ging es irgendwie weiter und das Volk reagiert und so. Und dann Pilatus sah, dass er so nicht weiterkam und dass sich ein Tumult anbahnte. Da ließ er sich eine Schüssel mit Wasser bringen und wusch sich vor den Augen der Menge die Hände mit den Worten, ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes, die Verantwortung liegt bei euch. Also Pilatus war so ein klassischer, pragmatischer Machtpolitiker und in diesem Fall hat er gesagt, es ist besser für mich, wenn ich neutral bleibe, wenn ich mich da raushalte, ich würde gerne so eine weiße Weste in Bezug auf diesen Jesus behalten. Und das Problem ist nur, wenn es um Jesus geht, können wir letztlich nicht neutral bleiben. Und wir behalten auch keine weiße Weste. Bei Jesus geht es immer auch irgendwie um die Schuldfrage. Und die müssen wir beantworten, da können wir nicht raus. Manche beantworten ja diese Fragen so, indem sie sich insgesamt einfach, vielleicht auch ihr hier heute, sagt, boah, mit dem Jesus und Glaube ist eigentlich sogar nett, aber so dieses so ganz nah ranlassen. Und so mit Schuld und Verantwortung und da stirbt jemand für mich, es ist schon lieber ein bisschen Abstand. Andere sagen vielleicht, boah, wieso, also ich streng mich an. Gibt auch hier in der Gemeinde Leute, die sich so sehr anstrengen, weil das Allerschlimmste für sie ist eigentlich Fehler zu machen. Und sie bringen sich und ihr Umfeld um Kopf und Kragen und alle Nerven, weil sie einfach Fehler vermeiden wollen. Sagen, mit dieser Schuldgeschichte, da will ich nichts zu tun haben. Pilatus auch, der ließ sich eine Schüssel mit Wasser bringen und wusch sich vor den Augen der Menge die Hände mit den Worten, ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes, die Verantwortung liegt bei euch. Deswegen so die erste Frage, kennst du das so, dass du so merkst, du das, was wir alle so im Paradies, wir sind ja alle so Urenkel von Adam und Eva und die haben das schon so gelernt, ne, die Verantwortung abgeschrieben, ich nicht, der oder die ist schuld, die Verantwortung tragen die anderen. Ich bin unschuldig. Das war so die Reaktion von Pilatus. Ganz anders, beziehungsweise, genau, so ist es ja oft, unsere Ehefrauen, die lassen uns nicht so schnell da raus, ne? Die kennen uns ja besser. Und Claudia Procula, so hieß die Ehefrau von Pilatus, der ist Folgendes passiert. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte ihm seine Frau eine Nachricht. Lass diesen unschuldigen Mann in Ruhe. Ich hatte letzte Nacht sein wegen einen schrecklichen Traum. Also Gott spricht, wir würden das sagen, prophetisch durch einen Traum zu dieser Frau und macht ihr klar, hör mal zu, dieser Jesus ist echt unschuldig und du musst den freisprechen. Ne, wenn du den irgendwie schuldig sprichst, ist es wirklich nicht gut für dich. Also, lass die Finger davon, sprich ihn frei. Und das Interessante ist, dass sich hier die Schuldfrage umdreht. Na, vorher saß Pilatus sozusagen auf dem hohen Richter schon gesagt, ich darf entscheiden, ob Jesus schuldig ist. Und die dreht es um und sagt, Gott hat zu mir gesprochen und sagt, der Jesus ist unschuldig. Und wenn du jetzt nicht richtig entscheidest, dann machst du dich schuldig. Und deswegen an dich persönlich so die Frage, wie hat Gott zu dir persönlich gesprochen über Jesus? Was hast du so erkannt für dich, unabhängig vielleicht von Familie, unabhängig vielleicht von Gruppenzwang? Und die Frage, hast du es ernst genommen, was Jesus so zu dir gesagt hat? Und hast du dich getraut, warst du so mutig wie die Ehefrau und sagt, ja, ich gebe das weiter? Oder behältst du es für dich? Kommen wir zur Volksmenge, was haben die gesagt zu Jesus und über Jesus. Aber wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus, was soll ich da mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Und alle schrien, kreuzige ihn, warum? Wollte Pilatus wissen. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Und fast alle von denen, die so reagieren, die waren vor einer Woche noch völlig begeistert über Jesus. Als Jesus nach Jerusalem reingekommen war, am Anfang dieser Festwoche, haben sie alle geschrien, Hosianna, super, da kommt unser König, da kommt der im Namen des Herrn. Was ist passiert in dieser Woche? Warum hat sich das so umgedreht? Ich glaube, es liegt daran, dass viele Juden von Jesus enttäuscht waren. Jesus hat nicht das geliefert, was sie sich von diesem König erhofft hatten. Mir ist im ersten Gottesdienst aufgefallen, dass wir das zweite Lied, was wir gesungen haben, ich saß so und habe gedacht, warum singen wir eigentlich dieses Lied? Hat nichts mit Karfreitag zu tun, steht nichts von Schuld, nichts von Kreuz und so weiter. Und habe dann aber gemerkt während der Anbetungszeit, dass alle Anhänger Jesu hätten genau dieses Lied singen können, aus vollem Halse. Die hätten gesagt, das ist mein König. Die hätten gesagt, er hat Macht, der ist in Herrlichkeit, das hatten die erlebt. Das ist ein Gott, der nah ist, der tröstet. Dieser Jesus war bei ihnen und er hat ihnen aus jeder Patsche geholfen. Er war immer bei ihnen, hat immer einen Weg gefunden. Das war ihr König. Auf den hatten sie gehofft und dass das so weitergeht. Und jetzt sehen sie diesen gleichen König als Verbrecher gefangen genommen auf dem Weg zur Kreuzigung. Das muss man schon erstmal verarbeiten. Und wie das so oft ist, auf Enttäuschung folgte die Wut. Und in der Wut sagt man schlimme Dinge. Kennst du das? In der Wut Dinge sagt, die man vielleicht nicht so meint, aber die doch gesagt sind und die dennoch wirklich Konsequenzen haben, weil Worte Macht haben. Und was sie in ihrer Wut sagen, ist Folgendes. Die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Und so im Nachhinein muss man sagen, die wussten leider nicht, was sie da taten und die wussten leider nicht, was sie da sagten. Weil das Volk musste die Verantwortung tragen. 40 Jahre später wurde Jerusalem von den Römern, die Stadt als Stadt, völlig zerstört. Und nochmal 60 Jahre später wurde das Volk der Juden für fast 2000 Jahre völlig vertrieben, über die Welt verteilt, ohne Land, ohne Heimat. Und wer die Geschichte ein bisschen kennt, was musste dieses Volk leiden im Laufe der Geschichte? Das ist natürlich auch vielschichtig und hat viele Gründe, aber ich bin davon überzeugt, dass ein Grund das ist, dass Gott sie leider beim Wort genommen hat. Dass sie tatsächlich ihre Verantwortung tragen mussten, weil sie ihren König verworfen hatten und gesagt haben, wir tragen die Konsequenzen. Ich mache eine kurze Klammer, die gehört eigentlich nicht zu dieser Predigt, aber weil ich so das Thema Israel angesprochen habe, ist ein großes Thema. Nur es ist nicht das Ende der Geschichte. Die Bibel gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich Gott diesem Volk noch einmal gnädig zuwenden wird. Klammer zu. Weiter geht's mit der nächsten Gruppe. Die Soldaten, wie haben die reagiert? Einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Regierungsgebäude und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten. Es sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Kreuzigungsstätte. Die wenigsten von uns würden wahrscheinlich so über Jesus denken oder sind ein bisschen schockiert darüber, dass da so gehandelt wurde. Aber versetzen wir uns mal die Situation. Die römischen Soldaten waren in der Mehrheit und hatten eine ganz sichere Machtposition. Und dann fängt man an, irgendjemand fängt an, einen doofen Witz zu machen und ein blöder Witz gibt den anderen eine grenzüberschreitende, kränkende Bemerkung gibt die andere. Man versucht sich quasi so zu übertreffen. Kennst du das? Warst du auch schon mal in so einer Situation und hast so deine Macht ausgenutzt, weil dir einfach niemand konnte? Und hast Dinge getan oder gesagt, von denen du hundertprozentig wusstest, dass sie falsch waren? Warst du schon mal Teil von so einer Gruppendynamik, die dich in kurzer Zeit an Orte gebracht hat, gedanklich, verbal, vielleicht auch im Handeln, wo du dachtest, oh, da wollte ich eigentlich nie hin. Wie redest du von Jesus oder über Jesus in den verschiedenen Gruppen, in denen du so unterwegs bist, im Alltag? Haben wir die Integrität, zu Jesus zu stehen? Aber haben wir auch den Mut? Ich habe mir so vorgestellt, was wäre ich, wenn ich so ein heimlich bekehrter Soldat gewesen wäre, davon gab es ja viele, und ich wäre so Teil dieser Gruppe gewesen, hätte ich den Mut gehabt, aufzustehen und sagen, hey, das könnt ihr nicht machen mit dem, seid ihr verrückt? Oder hätte ich einfach mitgemacht? Ich fürchte, bei mir wäre Letzteres der Fall gewesen. Dann gibt es ein paar Spötter, die gibt es übrigens immer, zu allen Zeiten, in allen Kulturen, gehören dazu. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Und in die gleiche Kerbe schlagen die religiösen Führer, wir lesen, ebenso machten sich die führenden Priester und Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat doch so großspurig gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und auch hier, es hört sich schlimm an, ist auch schlimm. Aber nochmal, ein gekreuzigter Gott ist tatsächlich auch eine Zumutung. Paulus, der Anfang als Jude die Gemeinde Jesu verfolgt hatte und nicht kapiert hat, dass dieser Jesus eigentlich die Erfüllung seines eigenen Glaubens war, der beschreibt das Dilemma mal folgendermaßen, dem er gläubig geworden ist. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Weisheit. Und das müssen wir einfach akzeptieren, für diese Juden irgendwie auch nur denken zu können, dass ihr Gott am Kreuz stirbt, ist entsetzlich. Wenn du mal versuchst, einen Moslem das zu erklären und der irgendwie offen ist und so, das ist absolute Gotteslästerung. Das ist nicht denkbar. Da darf man nicht mal hingedanklich, weil man Angst hat, da kommt ein Blitz vom Himmel. Richtig schlimm. Genau, und die anderen, vielleicht eher aufgeklärteren Zeitgenossen, die schütteln auch den Kopf und sagen, wie kann man so einen Schwachsinn nur glauben? Anders sind diejenigen, wo Paulus schreibt, es sind die, die in seiner Gnade berufen wurden. Die dürfen erkennen, dass dieser Mann am Kreuz tatsächlich Gottes ganz ungewöhnlicher Weg ist zu Sieg und zu Macht und zur Erneuerung. Und wichtig ist, dass wenn du das glauben kannst, dass das Jesus für dich ist, dann klopf dir bitte nicht auf die Schulter und denk, oh, ich bin einfach besser als diese Deppen da draußen. Sondern, dass du einfach Danke sagst, Jesus, unser Heiliger Geist, ich habe es eigentlich nicht verdient, aber du hast mir irgendwie geholfen, du hast mir die Augen geöffnet, du hast mir das Herz geöffnet, dass ich das erkennen und verstehen kann. Deswegen so die Frage: Schüttelst du noch den Kopf oder kannst du es glauben? Wenn du es glauben kannst, sag Danke. Wenn du es noch nicht glauben kannst und eigentlich den Kopf schüttelt oder entsetzt bist, je nach kulturellem Hintergrund und Prägung, dann haben wir völliges Verständnis dafür. Und wir laden dich einfach ein und wir beten gern mit dir mit. Lieber Gott, öffne mir das Herz, öffne mir die Augen, dass ich das irgendwie begreifen kann. Kommen wir ein bisschen näher an die Leute, die näher an Jesus dran waren, seine Freunde und Schüler. Über die lesen wir Folgendes: Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Das ist jetzt keine verbale Kommunikation, aber auch das spricht natürlich Bände. Ich bin als Kind mit der Geschichte meines Urgroßvaters aufgewachsen, der total mutig Widerstand gegen die Nazis geleistet hat. Es gibt Geschichten über Geschichten, wo der Mann so viel Mut und so viel Glauben hatte und für den einfach klar war, egal was hier passiert, ich halte nicht nur zu meinem Glauben, ich bekenne auch meinen Jesus ja offiziell. Und ich bin mit diesen Geschichten groß geworden und die haben 2 Dinge in mir ausgelöst. Auf der einen Seite habe ich den natürlich total bewundert und war irgendwie stolz, dass so jemand in meiner Familie war. Auf der anderen Seite hatte ich so eine ganz tiefe Überzeugung, ich könnte das nicht. Ich bin ein Weichei, ich bin so ein People-Pleaser, ich möchte gemocht werden. Ich drücke mich um Konsequenzen, ich mag keinen Schmerz. Und ich wusste, ich hätte das nicht gekonnt. Ich wäre genauso wie die Jünger gewesen. Ich hätte Jesus im Stich gelassen und wäre geflohen. Und deswegen kann ich mich auch mit Petrus identifizieren, weil Petrus, der hat ihn sogar aktiv dreimal verleugnet. Und seine letzten Worte über Jesus, bevor er gestorben ist, sagt: Ich kenne diesen Menschen nicht. Sein Freund, sein Retter, sein Ein und Alles war auf einmal dieser Mensch. Und ich kenne ihn nicht. Ich habe mich so gefragt, wie oft habe ich Jesus schon verleugnet? Und da gibt es diese ganz berührende Szene, die Klaus ja auch berichtet hat, ne? Wo kurz bevor Jesus abgeführt wird, schaut Jesus Petrus nochmal in die Augen. Und da zerlegt es den Petrus einfach. Und der schämt sich so sehr und er muss bitterlich weinen. Und man denkt, okay, schlimmer kann es nicht kommen, doch, schlimmer geht immer. Wir haben noch Judas, von dem lesen wir. Also ging Judas direkt auf Jesus zu und sagt: Ich grüße dich, Rabbi. Und gab ihm einen Kuss. Sein engster Vertrauter verrät Jesus mit einem Kuss. Was kann es Schlimmeres geben? Und auch die Konsequenzen sind schlimmer. Als Judas dann erkennt, wohin das führt, schämt er sich nicht, sondern ist so verzweifelt, dass er hingeht und sich erhängt. Und deswegen meine Bitte an dich heute, ich weiß nicht, wo du herkommst, ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht. Manchmal ist ja so, man sitzt hier und du gibst Gott noch so die letzte Chance irgendwie. Und deswegen möchte ich dir mit dieser Geschichte sagen, bleib heute nicht gefangen von deiner Scham und von deinem schlechten Gewissen. Bleib nicht in deiner Verzweiflung, tu dir nichts an, schmeiß dein Leben nicht weg. Mach es wie Petrus. Nimm an, was Jesus für dich getan hat. Dieser Petrus, der ihn so verleugnet hatte, so erschüttert war, der hat Jesus dann wieder beruft, als Apostel, als Lehrer, als Gemeindegründer so berufen. Und er schreibt dann an verschiedenen Gemeinden mehrere Briefe und in einem heißt es folgendermaßen: Auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinführen zu können. Der Petrus hat das verstanden. Okay, der gerechte Jesus hat das auf sich genommen, was ich, der ungerechte Petrus, verzapft habe, damit ich zu Gott kommen kann. Als Mensch wurde Jesus getötet und durch den Geist aber wieder lebendig gemacht. Nun, die Mitgekreuzigten, wie haben die reagiert? Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spotteten: Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest. Und uns natürlich gleich mit. Und der andere aber reagiert völlig anders. Er sagt: Bist du wahnsinnig? Hast du überhaupt keinen Respekt vor Gott? Jetzt noch in dieser Zeit siehst du nicht, dass der eigentlich unschuldig war? Und er sagte was völlig anderes: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und es ist interessant, äußerlich waren die beiden völlig gleich. Du hast es auch hier, manchmal sieht man Menschen, die sind äußerlich irgendwie sehr, sehr ähnlich, aber innerlich sind Welten zwischen ihnen. Da merkt man an Jesus, auch in der letzten Stunde, da scheiden sich die Geister und auch wie das nach dem Tode weitergeht. Und schließlich, ich könnte natürlich mehr nennen, aber ich beende das mal mit dem römischen Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und der mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, der rief aus: Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und das Faszinierende daran ist, der hat es nicht gesagt nach der Auferstehung, sondern es war ein Hauptmann, von dem man ausgeht, dass der schon viele Kreuzigungen miterlebt hat und viel oft gesehen hat, wie die Leute denn da verreckt sind am Kreuz. Und der muss irgendwie an der Art und Weise, wie Jesus gestorben ist, muss der irgendwie erkannt werden, weil der ist völlig anders. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Was ist mit Jesus? Das wäre eine ganz eigene Predigt. Uns sind meines Erachtens so 7 Worte von Jesus am Kreuz überliefert worden. Ich möchte nur so mit 2 schließen. Dem einen sagt er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Vergebung gilt übrigens auch, wenn wir wussten, was wir getan haben. Weil Jesus sagt zum Schluss: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Soweit die verschiedensten Gruppen, die verschiedensten Personen, was sie über Jesus dachten, was sie zu Jesus gesagt haben, was sie über ihn gesagt hat. Und wie am Anfang angedroht, jetzt haben wir Zeit. Und ich fragte: Was willst du Jesus sagen? Mir ist jetzt zwischen den Gottesdiensten aufgefallen, dass ja auch nur fair wäre, wenn ich sagen würde, also ihr müsst es nicht laut machen, aber jetzt wäre, was sag ich denn? Ich habe nochmal so gedacht, was würde ich denn Jesus gerne jetzt so sagen? Und mir ist gleich ein Bekenntnis von Martin Luther eingefallen und das möchte ich so als meine Worte so wiedergeben. Martin Luther hat mal Folgendes gesagt: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin, wenn ich auch noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Christus zum Vater: Dieses Anhängsel hier muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Soweit eine Antwort von Martin Luther und die ich heute auch gern so geben möchte. Nun aber zu euch. Ihr habt jetzt wirklich, wir nehmen uns eine Zeit der Stille und ich lade euch ein, wieder jede von euch wirklich Zeit zu nehmen und zu sagen: Okay, Herr, nach all dem, was ich heute gehört habe, was möchte ich dir sagen? Was sage ich dir? Was traue ich mich dir zu sagen? Wenn du dich so an Gott, wie du ihn so erkannt hast, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wie es für dich gerade so am ehesten entspricht, und antworte ihm.